Ihr Lieben, wir machen heute weiter in der Predigtreihe Menschen im Advent. Letzte Woche ging es schon um einen sehr interessanten Typen, Johannes, dem Täufer, der so den Weg gebahnt hat für Jesus. Heute schauen wir uns eine ganz schillernde Persönlichkeit an, aber vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Die Bibel ist ja deshalb so interessant, also zumindest empfinde ich das so, weil sie unglaublich viele Biografien von Menschen beinhaltet. Und es gibt so tolle Persönlichkeiten wie Abraham, Josef, König David, und die lesen wir sehr gerne, so die Berichte über diese Personen. Aber wenn wir uns dann fragen, was wir von diesen Menschen lernen können, was wir übernehmen können, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, zum Beispiel bei Abraham, er verließ seine Heimat und ging auf das Wort Gottes hin, irgendwohin, wo ihm gar nicht genau klar war, wohin gehe ich eigentlich. Und deshalb, glaube ich, geht es uns allen ähnlich, dass wir uns manchmal auch gerne mit Personen auseinandersetzen, die wir eher so zu den Versagern hin kategorisieren. Also zum Beispiel Jona, der ist von Gott weggelaufen. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der schon mal vor Gott weggelaufen ist. Oder wir denken an Petrus, der eben noch gesagt hat, Jesus, also ich halte dir die Treue und ich werde immer bei dir bleiben, egal was passiert. Und einen Augenblick später alles über den Haufen geworfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Berichte von Versagern, weil ich mich oft mit diesen Persönlichkeiten viel leichter identifizieren kann. Und weil ich an ihnen sehr schnell erkenne, was falsch ist und was ich vielleicht für mein Leben lernen kann. Heute schauen wir uns eine Person aus der Bibel an, die wir, warum funktioniert das nicht? Wop. Sonst switcht ihr einfach weiter. Also mein Gerät ist an. Jetzt, genau. Herodes der Große. Das ist eine sehr schillernde Persönlichkeit und Herodes der Große ist im Grunde genommen auch nicht einfach irgendein Versager. Herodes ist sozusagen die Reifwerdung eines bösen Systems. Er ist derjenige, der den Sohn Gottes angriff auf massive Art und Weise und beinahe hätte er damit auch Erfolg gehabt. Herodes der Große. So, wir gehen mal weiter. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die sehr bekannt geworden ist und über diese Geschichte lesen wir auch sehr viel so vor Weihnachten im Spiegel, im Stern. Das ist der Kindermord. Und ich lese mal hier einige Sequenzen aus der Bibel vor. Matthäus 2. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama, Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder, weil sie sich nicht hat trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Das ist so eine Geschichte, die die meisten Menschen sofort mit Herodes in Verbindung bringen. Interessanterweise ist es eine Geschichte, über die es keine außerbiblischen Beweise gibt. Und das kann man dann in bestimmten Artikeln, in Zeitschriften immer wieder lesen, dass diese Geschichte mit dem Kindermord ja nur in der Bibel auftaucht und nicht in irgendwelchen anderen außerbiblischen Schriften. Um diese Geschichte ranken sich viele Legenden. Im Mittelalter wurde gesagt, dass Herodes über 100.000 Kinder hat umbringen lassen. Aber man muss wissen, dass Bethlehem heute 30.000 Einwohner hat und damals zur Zeit von Jesus, was schätzt ihr, wie viele Einwohner hatte Bethlehem damals, vor 2000 Jahren? Mal so ein kleiner Tipp. Was denn? 500, ja, also wahrscheinlich so zwischen 500 und 1000 Einwohnern. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, alle Kinder wurden umgebracht im Alter von 0 bis 2 Jahren, dann werden das nicht mehr als ein Dutzend Kinder gewesen sein. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser Kindermord in außerbiblischen Berichten nicht zu finden ist, was trotz alledem nichts an diesem schrecklichen Ereignis nimmt. Aber wir werden gleich merken, Herodes ist eine Person. Herodes hat fast seine komplette Familie selbst ausgerottet. Er hat nicht Halt gemacht vor der Ermordung seiner eigenen Kinder, sogar seiner eigenen Frau, also einer der Frauen, die er hatte, hat er nicht Halt gemacht, was ihn nachher fast um den Verstand gebracht hätte. Herodes der Große, hier sehen wir eine Münze, ein sehr einflussreicher Mann. Es gibt Historiker, die sagen, er ist ein unglaublich großartiger Baumeister gewesen und gleichzeitig war er für viele Menschen ein Wahnsinniger. Jemand, der böse war, der unter Verfolgungswahn litt und der hinter allem Möglichen irgendeine Intrige gegen ihn vermutete. Und was ihn dann zum Handeln brachte. Herodes der Große, er war selbst kein Jude, deswegen war er im jüdischen Volk keineswegs in der Allgemeinheit anerkannt. Er hat aber dann nachher eine Jüdin geheiratet. Ursprünglich ist er Idumäer gewesen oder Edomiter. Und die Edomiter, vielleicht kennt ihr die so ein Stück weit aus der Bibel, das ist so ein Stamm gewesen, ein Volk gewesen, das eigentlich nur negativ erwähnt wird in der Bibel. Der ursprüngliche Stammesvater der Edomiter ist Esau. Esau, wer diese Person aus der Bibel kennt, der weiß, der lebte im Grunde genommen zeitlebens in Konflikten. Zum Beispiel auch, als er noch im Bauch seiner Mutter war, im Konflikt mit seinem Bruder Jakob. Also er war noch gar nicht geboren und er lebte schon im Streit. Und das war Zeit seines Lebens niemals anders. Und Herodes der Große ist sozusagen ein direkter Nachfahre von Esau mit erhöhtem Konfliktpotenzial. Wir gehen mal weiter. Bei Herodes dem Großen ist es so, wie bei vielen großen Machtmenschen, die auf der einen Seite viel erreicht haben, viel bewirkt haben, dass so Genialität und Wahnsinn zusammenkommen. Historiker haben das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass sie bei Herodes dem Großen so identifiziert haben. Er ist auf der einen Seite jemand, der unglaublich genial ist. Er hatte viele Fähigkeiten als Herrscher. Er war zum Beispiel perfekt darin, irgendwelche Aufstände brutal oder weniger brutal niederzuschlagen. Aber er war an vielen Stellen auch unglaublich genial. Er wusste, wie man die Wirtschaft ankurbelte. Er wusste, was zu tun war, um mit den Römern zu sympathisieren. Also jemand, der nicht einfach nur eine geringe Gesinnung hatte, sondern der sich voll und ganz einem System verschrieben hatte. Und das war das System der Römer. Es gibt so drei wichtige Zeitperioden bei Herodes dem Großen. Die erste fängt damit an, dass er mit 25 wurde er schon Gouverneur von Galiläa. Also der Mann hatte Führungsqualitäten und er war dafür bekannt, habe ich eben schon gesagt, dass er Aufstände mit allen Mitteln, aber sehr massiv und effektiv beenden konnte. Er war jemand, der zumindest für viele Juden dafür stand, dass er Frieden und Sicherheit brachte. Wie hat er das geschafft? Nun, er ließ viel Steuern einnehmen, was dazu führte, dass er Personal einstellen konnte und er hatte viele Tricks auf Lager, um sich zumindest bei einem Teil der Bevölkerung sehr, sehr beliebt zu machen. Die zweite Periode ist eine Periode der Konsolidierung. Er hat sehr viele Festungen weiterentwickelt oder überhaupt erst bauen lassen und das spiegelt schon so ein bisschen wider, dass Herodes so jemand war, der unter einer gewissen Paranoia litt, Verfolgungswahn. Er hatte Angst davor, dass ihm irgendjemand den Thron streitig machen könnte. Er hat die Olympischen Spiele damals finanziell unterstützt und er hat auch die Gladiatorenspiele der Römer mit in das judäische Gebiet implantiert. Die letzte Periode von Herodes dem Großen, die war im Grunde genommen sehr traurig, weil man stellt so geschichtlich fest, dass er ein brutaler, ein massiver Herrscher war und dass er über alle möglichen Menschen herrschen konnte, aber nicht über seine eigene Familie. Und er hat einmal seine Frau, er hatte insgesamt 10 Frauen, also das bedeutet, er hat sich viel aus Frauen gemacht und sogar die ägyptische Königin Kleopatra, über die finden wir Berichte, dass sie auch versucht hat, mit diesem Herodes dem Großen anzubandeln. Aber es ist nicht so richtig klar, ob das wirklich aus Liebe geschah oder um irgendeinen Vorteil durch ihn zu genießen. Es gibt eine Frau in seinem Leben, das ist Mariamne, über die lesen wir, dass er sie über alles liebte. Er liebte diese Frau über alles. Aber eines Tages hat er festgestellt, dass seine Frau eine Intrige angezettelt hatte. Und was macht Herodes? Er lässt die Frau, die er über alles liebte, brutal hinrichten. Und mit seiner Frau auch noch seine Schwiegereltern. Also Herodes, der Mann, der unglaublich massiv und brutal war. Und wir lesen in Berichten auch noch, dass diese Tat, also dass er die Frau, die er liebte, umbringen ließ, dass diese Tat ihn fast hat verrückt werden lassen. Es gibt viele Bauprojekte, die bis heute sehr bekannt sind und die man noch bestaunen kann. Ich habe euch mal einen Teil mitgebracht. Das hier ist der Hafen von Caesarea. Caesarea war damals so der absolut modernste Hafen. Und warum war das Herodes so wichtig? Herodes war ein Fachmann der Wirtschaft, der wusste, wie man die Wirtschaft zum Laufen bringt. Deswegen hat er viel Gelder investiert. Hier sieht man natürlich nur noch einen Teil davon, dass es mal ein Hafen gewesen sein muss. Und von diesem Hafen aus ist Herodes und sind viele andere führende Männer in solche großen Städten wie Alexandrien und bis nach Rom gefahren. Hier sehen wir, oder ich frage einfach mal, wer weiß, was das ist? Eine Festung, Ruth? Masada, eine der wichtigsten Festungen im Judentum. Hier hat sich Herodes immer wieder zurückgezogen, wenn er unter dieser Paranoia litt und gedacht hat, irgendwie werde ich doch verfolgt. Das war sein wichtigster Festungsstützpunkt. Im Jahre 4 nach Christus war dieser Stützpunkt kein jüdischer mehr, sondern schon ein römischer. Hier sehen wir das sogenannte Herodium und man hat 2007 über Ausgrabungen ermittelt, dass hier auch das Grab von Herodes ist. Allerdings ist man sich nur zu 98% sicher, denn eine 100%ige Sicherheit gibt es an dieser Stelle nicht. Und das Herodium war auch eine Festungsanlage. Und Herodes soll kurz vor seinem Tod den Auftrag gegeben haben, alle führenden und angesehenen Juden umbringen zu lassen. Warum? Damit man wenigstens am Tag seines Todes etwas zu betrauern habe. Und dann sehen wir hier den herodianischen Tempel, ein Modellnachbau. Herodes war jemand, der den Tempel neu konzipierte, neu aufbaute. Und der Tempel, das wissen die meisten von euch, ist ein sehr besonderes Gebäude zur Zeit von Jesus gewesen. Er selbst, Jesus, ist als 12-Jähriger immer wieder in diesen Tempel gegangen, hat sich mit Gelehrten unterhalten und diskutiert und auch bei großen Festen war er in diesem Tempel präsent. Im Leben von Herodes hat es viele Schattenseiten gegeben. Einige habe ich schon genannt. Er hat die Frau, die er liebte, umbringen lassen, seine Schwiegereltern. Kurz vor seinem Tod hat er den Auftrag gegeben, den Sohn aus erster Ehe, der der Thronfolger gewesen wäre, ihn auch umzubringen. Und er hat 2 weitere Söhne von einer anderen Frau auch noch umbringen lassen, weil er gehört hatte, dass es eine Intrige gab, obwohl, wie ein jüdischer Geschichtsschreiber markiert hat, es nie einen einzigen Beweis dafür gab. Herodes, ein Mann mit vielen Schattenseiten. Es wird auch berichtet, dass er am Ende seines Lebens unter einer schweren Krankheit litt. Wahrscheinlich hatte er Diabetes, Darmkrebs und er muss wahrscheinlich auch alkoholkrank gewesen sein. Und er ist als jemand gestorben, der machtbesessen, aber sehr verbittert war. Und das Ende von Herodes ist sehr, sehr armselig und sehr, sehr traurig im Grunde genommen gewesen. Er hat dennoch einen großen Einfluss auch in Bezug auf die Bibel genommen. Im Neuen Testament lesen wir von ihm in der Weihnachtsgeschichte. Wir lesen von dem Kindermord, wir lesen von dem herodianischen Tempel, den er hat bauen lassen. Wir lesen in der Bibel von berühmten Städten wie Caesarea, die es ohne seinen Einfluss, ohne seine Genialität im Bauwesen nicht gegeben hätte. Und ich möchte mit euch zum Schluss mal ganz kurz schauen, was sind eigentlich so praktische Implikationen, was kann man vielleicht auch von einer solch schillernden Persönlichkeit lernen. Und es gibt drei Dinge, die mir aufgefallen sind, die mich ins Nachdenken gebracht haben. Das erste ist Respekt. Was meine ich damit? Ich meine nicht damit, Respekt anderen Menschen einzuflößen durch Macht, denn das hat er getan. Die Menschen mussten ihn gern haben. Er war sozusagen ein richtiger Diktator. Nein, ich meine etwas anderes. Er war jemand, er ist eine geschichtliche Person. Ja, niemand stellt in Frage, dass Herodes der Große wirklich gelebt hat. Und interessanterweise ist Herodes jemand, der hat Jesus ernst genommen. Wisst ihr, für viele Menschen in Deutschland ist Jesus ja so der holde Knabe im lockigen Haar. Ja, so jemand, den muss man nicht ganz ernst nehmen, über den ranken sich irgendwelche Legenden. Jesus, wahrscheinlich hat er nie gelebt, vielleicht war es auch eine Frau. Was haben sich Menschen schon über diese Person verrückte Gedanken gemacht? Herodes war jemand, der hat als jemand, der dem das Judentum eigentlich wichtig war, der einen Tempel hat bauen lassen, der hatte Angst vor Jesus. Das muss man sich mal vorstellen. Für Herodes war Jesus nicht der holde Knabe im lockigen Haar, sondern jemand, vor dessen Macht er Angst hatte. Als er von Jesus erfuhr, ließ er seine ganzen Schriftgelehrten, seine ganzen Gelehrten kommen und versuchte diesem Jesus irgendwie auf den Grund zu kommen. Was steht über diesen Jesus geschrieben? Er hat ihn absolut ernst genommen. Und das ist so ein Punkt, der mich immer wieder ins Nachdenken bringt. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, also Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Und dann sage ich, hey, das ist erst einmal okay. So. Aber ich möchte dir Mut machen, nicht einfach zu sagen, es spielt keine Rolle und ich will auch nicht, dass er eine Rolle spielt, sondern ich gehe diesem Jesus auf den Grund. Und selbst Herodes hat das gemacht. Selbst Herodes hat sich Gedanken über ihn gemacht. Wisst ihr, wir leben in einem Land, in dem die meisten Menschen Naturalisten sind. Ein Naturalist ist jemand, der sagt, ich kann nur an das glauben, was ich sehe. Nur die Wissenschaft, nur die Philosophie sind entscheidend. Es gibt keine außergewöhnlichen Phänomene. Nur das, was ich sehe, das ist wirklich wahr. Und für einen Naturalisten ist es so, wenn man an Jesus glaubt, als würde man als erwachsener Mensch tatsächlich an Frau Holle glauben. Also das geht irgendwie gar nicht. Aber der Punkt ist, selbst wenn du Naturalist bist, der Punkt ist, bis heute kann niemand die Frage beantworten, was ist eigentlich der Zweck unseres Menschseins? Ich meine, warum gibt es uns? Warum bist du da? Warum bin ich da? Warum gibt es überhaupt Leben? Was ist das Thema von uns Menschen? Und selbst wenn du alle Ergebnisse der Philosophie und der Wissenschaft zusammennimmst und sie dir mal zugute führst, fühlst du dich als Mensch dann wirklich verstanden oder beantwortet nicht der Glaube auch die Gefühle deines Lebens und deine Realität nicht besser als alles andere. Also das Erste, was wir von Herodes lernen können, ist, dass er den Dingen auf den Grund gegangen ist. Er wollte wissen, was hat es mit dieser Person auf sich? Das Resultat war, er hat Jesus als denjenigen erkannt, der er wirklich war. Aber er hat daraufhin alles versucht, um diese Person zu beseitigen. Ich habe mich gefragt, was hat Herodes eigentlich so an Jesus missfallen? Also was war der Punkt, von dem aus er entschieden hat, ich will diesen Jesus beseitigen. Ich will nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Ich will nicht, dass dieser Jesus überhaupt lebt, geschweige denn ein Recht hat, in mein Leben hineinzusprechen. Was war der Grund? Wisst ihr, der Grund, den lesen wir in der Bibel, und zwar beim Propheten Micha im Alten Testament. Und das wird Herodes auch gelesen haben, weil ihm seine Gelehrten das präsentiert haben. Und da steht in Micha 5, Vers 1, dass aus Bethlehem jemand kommen wird, der das Volk führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Und genau diese Stelle muss Herodes völlig getroffen haben. Denn er war jemand, ich will mich nicht führen lassen. Das ist übrigens ein Phänomen bis in unsere heutige Zeit hinein. Menschen wollen sich eigentlich nicht gerne führen lassen. Ja, also wer möchte sich gern was sagen lassen? Immer dann, wenn Gruppen zusammenkommen, ist die allererste Frage, die gestellt wird, welche Frage? Wer ist das Alpha-Tier? Wer hat hier das Sagen? Ich werde nie vergessen, vor ein paar Jahren habe ich einen Gottesdienst, einen ökumenischen Gottesdienst vorbereitet mit einem Lutheraner zusammen. Und das war gar nicht so sehr einfach, weil plötzlich zwei Alpha-Tierchen am Tisch saßen und irgendwann sagte der Lutheraner zu mir, du Thomas, entweder wir machen es so, wie ich das will, oder ich bin raus und du machst es alleine. Und das zeigt so zwei dominante Persönlichkeiten. Ja, wenn du verheiratet bist und ihr seid beide dominant, dann sage ich euch, ihr habt entweder eine total schöne, spannende Ehe oder es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe in diesem konkreten Fall nachgegeben und am Ende dieses Gottesdienstes kam eine Frau aus der Gemeinde auf mich zu. Ich werde das nie vergessen. Sie stupste mich an und sagte, du Thomas, lass dir die Butter nicht vom Brot nehmen. Setz dich beim nächsten Mal durch. Beim nächsten Mal machst du so, wie du es willst. Interessanterweise ist das die Person gewesen, die als erste rebellierte, wenn irgendjemand aus der Gemeinde aufgestanden ist und gesagt hat, hey, lass es uns so machen. Wisst ihr, Jesus hat einen Führungsanspruch. Jesus ist nicht einfach auf diese Welt gekommen und hat gesagt, pass mal auf, ich bin Jesus, der Sohn Gottes, du musst mich nicht lieb haben. Wenn du mich brauchst, bin ich irgendwie da und ich werde sozusagen der I-Punkt deines Lebens sein. Aber ansonsten war es das. Nein, Jesus ist gekommen mit dem Anspruch, auch der König in deinem und meinem Leben zu sein. Wisst ihr, und auch wenn es so ist, und ich glaube, ihr bestätigt das alle, kein Mensch will gerne geführt werden. Wir mögen das nicht. Irgendetwas rebelliert in uns. Dominante Persönlichkeiten mögen wir manchmal gar nicht. Aber interessanterweise ist es so, dass wir Menschen schnell umswitchen. Das heißt, immer dann, wenn jemand aufsteht und er die Menschen mitziehen kann, er sie begeistern kann für eine Sache, jemand mit einer gesunden Autorität, dann schließen wir uns ganz schnell an und sagen, hey, dem folge ich, das ist gut. Kennt ihr das? In der Bibel gibt es einen schönen Vers beim Propheten Jesaja, sie gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und das bedeutet, wir Menschen brauchen jemand, der uns führt. Wir brauchen jemand, der uns weiterführt im Leben. Wir brauchen jemanden, der uns wirklich zum Leben führt, der uns zeigt, wie es funktioniert. Allerdings ist der Führungsanspruch von Jesus manchmal sehr besonders. Auch der Führungsanspruch Gottes. Wisst ihr, was haben die Israeliten wohl damals gedacht, als sie beim 6. Mal die Stadt Jericho umrundeten? Also da werden bestimmt einige dabei gewesen sein, die gesagt haben, sag mal Gott, also irgendwie, das ist total komisch. Jetzt wandern wir schon 6 Mal um diese Stadt und jetzt noch ein 7. Mal. Was soll das eigentlich? Und ich sage euch eins ganz ehrlich, ich verstehe Gott an vielen Stellen nicht. Und ich verstehe so oft nicht, wie er führt. Aber so oft merke ich im Nachhinein, wie die Israeliten damals, oh, jetzt sind wir 7-mal um die Stadt gewandert und die Mauern sind hier eingestürzt. Wow, dieser Gott weiß, was er tut. Und vielleicht weiß Jesus auch, was er tut. Nur in dem Moment kriege ich es oft vielleicht gar nicht so mit. Die Menschen, denen Jesus begegnete, die hatten so ihre festen Vorstellungen. Jesus macht die Römer platt, kümmere dich um meine Umstände, lass es mir gut gehen. Aber Jesus' Führungsanspruch war so ein ganz anderer. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für meine Schafe. Hey, macht das eine Führungspersönlichkeit? Sein eigenes Leben geben? Da kommen wir kognitiv einfach völlig an unsere Grenzen. Und Jesus hat diesen Satz gesagt, wer andere Menschen führen will, der soll ihnen zeigen, wo es lang geht. Nein, der soll ihr Diener sein. Herodes war von diesem Führungsanspruch Jesu nicht begeistert. Er wollte sich selbst führen und er hat in Jesus nicht jemanden gesehen, der ihm persönlich Frieden bringt, der ihm persönlich eine Lebensperspektive schenkt, sondern er sah in ihm einfach nur einen Konkurrenten. Wenn ihr das Matthäus-Evangelium lest, dann stellt ihr fest, dass es einen Begriff sehr häufig gibt. Jesus wird erwähnt als der Sohn Davids, der Sohn Davids. Jesus ist der Sohn Davids. Und Leute, die die Bibel besser kennen, die wissen, Sohn Davids ist eine Bezeichnung, die dafür steht, dass Gott einmal im Alten Testament gesagt hat, Davids Königreich ist ewig. Und wenn Jesus der Sohn Davids ist, dann wird er der neue König sein und dann wird er in Ewigkeit regieren. Und für Herodes war klar, ich dulde nicht einen solchen Konkurrenten. Ich möchte euch zum Schluss 3 Bilder vorstellen, die 3 Gruppen von Menschen identifizieren und beschreiben. Und vielleicht werdet ihr merken, dass ihr zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehört. Und ich möchte nur sagen, dass ein Wechsel innerhalb dieser Gruppen jederzeit möglich ist. Das erste Bild, das soll so ein Stück weit zum Ausdruck bringen, dass Menschen so oft völlig ohne Gott und ohne Jesus unterwegs sind. Ja, also Menschen verfolgen irgendwelche Ziele, beruflich erfolgreich zu sein, irgendetwas zu erreichen. Aber Jesus selbst spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Er taucht auch gar nicht auf. Weder in den pragmatischen Entscheidungen, die getroffen werden, noch in anderen Bereichen. Jesus spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Und das bedeutet nicht, dass es Persönlichkeiten sind, die von sich selbst sagen, ich glaube nicht an die Existenz Gottes. Das können Menschen sein, die sagen, ach, ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber ich möchte einfach nichts mit ihm zu tun haben oder ich habe nichts mit ihm zu tun und er redet nicht in mein Leben hinein und ich rede nicht in sein Leben hinein. Das zweite ist, und diese Gruppe von Menschen, die gibt es in sehr unterschiedlichen Schattierungen. Da gibt es einmal diejenigen, die sagen, naja, ich gehe halt 3-mal im Jahr in die Kirche und ab und zu bete ich auch, aber dass Jesus wirklich mein persönlicher Herr ist, dass Jesus wirklich derjenige ist, der in meine Entscheidungen, in meine Lebenswirklichkeit hineinsprechen kann, nee, also da hört's auf. Weil ich möchte nicht, dass Jesus meine Persönlichkeit irgendwie übernimmt. Oder ich möchte nicht, dass, ich hatte zum Beispiel früher immer Angst davor, vor dem Christwerden, weil ich gedacht habe, boah, wenn ich Christ werde, dann muss ich meine Freude irgendwie an den Nagel hängen. Also ich darf mich als Christ ja nicht mehr freuen. Ich hatte so viele Beispiele von Christen, die so ernst ausgesehen haben, dass ich dachte, wenn ich Christ werde, dann heißt das von nun an, ich werde mich nie mehr freuen. Oder ich hatte so diesen Gedanken, wenn ich Christ werde, dann hänge ich meine Persönlichkeit, das, was mich ausmacht, irgendwie an einen Haken und ich werde nur noch sein wie eine Marionette. Heute kann ich nur sagen, ich war noch nie mehr Mensch als heute. Und ich kann euch sagen, ich habe mich als Christ 1000-mal mehr gefreut, wie zu der Zeit, als ich noch keiner war. Das dritte Bild, das steht für eine Person, die weiß, dass sie nicht perfekt ist, aber die weiß, hey, Jesus ist der Herr meines Lebens. Und Jesus ist auch jemand, der mich führen darf. Deshalb lese ich in der Bibel, deshalb möchte ich ihn näher kennenlernen und ich möchte mein Leben ausrichten und bestimmen lassen von dieser einen Person. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich glaube, Wechsel sind jederzeit möglich. Was Fakt ist und was wir auch von Herodes lernen können, Jesus ist nicht einfach irgendwer. Jesus ist nicht einfach ein Religionsstifter, ein Weltverbesserer, sondern Jesus ist, er ist wirklich der König. Jesus ist wirklich derjenige, der mein Leben führen und regieren möchte. Und jeder kann sich ja mal selber fragen, hey, traue ich Jesus zu, dass er mein Leben verbessert? Wisst ihr, die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu bringen. Und nicht nur einfach Leben, sondern Leben in Fülle. Leben in Fülle. Wisst ihr, ich stelle mir oft die Frage, geht's Christen wirklich besser? Sind Christen mit diesem Jesus, der der König ist, der Sohn Davids, wirklich besser dran? Und manchmal hört man so vieles in der Theorie, ja, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann wird alles super gut. Und ich denke dann immer, ja, manches wird nicht einfach immer nur gut. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe christliche Musik nie gemocht. Ich habe mir gedacht, christliche Musik, ich krieg Pickel. Heute berührt es mein Herz zutiefst, wenn ich erlebe, wie eine Gemeinde Gott lobt. Das macht etwas mit mir. Das berührt mich zutiefst in meinem Herzen. Und ich komme zum Schluss mit einem Gedanken. Normalerweise müsste jeder Einzelne von euch, wenn ihr wirklich daran interessiert seid, diese Frage beantwortet zu bekommen, geht es einem Christen in der Tiefe besser? Dann müsstet ihr im Grunde genommen euch mal einen Christen aussuchen, der gerade in einer richtig schwierigen Lebenssituation ist und ihn dann genau beobachten. Wie lebt er in dieser schwierigen Lebenssituation? Ich persönlich werde nie vergessen, mein Vater ist vor 5 oder 6 Jahren sehr schwer krank gewesen, Herzprobleme, und im Grunde genommen haben die Ärzte gesagt, wir haben nicht viel Hoffnung, er wird wahrscheinlich sterben. Und ich war in Hamburg, ich habe meinen Vater angerufen und mein Vater sagte mir am Telefon, du Thomas, ich werde wahrscheinlich sterben. Aber soll ich dir was sagen? So verrückt wie das ist. Ich habe keine Angst. Ich habe echt keine Angst. Ich sage, Papa, warum hast du keine Angst? Du, ich habe einen Frieden in mir. Keine Ahnung, wo der herkommt, aber ich habe ihn. Ich werde dieses Ereignis nie vergessen. Weil mein Vater in dieser schweren Zeit etwas gespürt hat, was Menschen oft dann spüren, wenn so die eigenen Lebensfundamente, die man sich selber aufgebaut hat, wenn die plötzlich zerbrechen und man beginnt, diesem Sohn Davids einfach nur zu vertrauen. Dem, der unser Leben führen möchte. Und ich wünsche euch allen von Herzen eine Weihnachtszeit, wo dieser Sohn Davids euch vielleicht wieder ganz neu berührt. Und wo ihr merkt, dass dieser Jesus wirklich einen Führungsanspruch hat. Der möchte dein Leben führen. Aber nicht, damit du am Ende etwas verlierst, sondern damit wir alle dazu gewinnen. Damit wir glücklicher werden, zufriedener werden und irgendwann von dieser Welt abtreten können mit einem Feeling, es war gut, aber es wird noch besser. Wisst ihr, Herodes hatte alles. Herodes hatte Macht, er hatte Geld, er hatte Frauen, sogar die schönsten Frauen. Aber am Ende ist er alkoholkrank und an Krebs und an irgendwelchen Geschwüren total verbittert und allein gestorben. Und den Jesus, den ich kenne, der möchte jeden Menschen davor bewahren. Und er möchte, dass das Beste aus deinem Leben wird und dass das Beste mit deinem Leben geschieht. Ich möchte beten. Jesus, es ist so verrückt, von einem Menschen wie Herodes den Großen zu lernen. Aber danke, dass Herodes, auch wenn er die falschen Schlüsse daraus gezogen hat, dass er wirklich begriffen hat, du bist nicht der holde Knabe im lockigen Haar, sondern du bist wirklich der König. Und dein Reich währet ewiglich. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht um uns Freude zu nehmen, um aus uns Menschen Marionetten werden zu lassen, sondern dass du gekommen bist, um uns einen Wert zuzusprechen, um uns zu zeigen, dass wir wirkliche Persönlichkeiten sind. Und dass du in diese Welt gekommen bist, um wirklich einen Frieden in unsere Zerrissenheit hineinzubringen. Und ich bitte dich, dass wir es in dieser Weihnachtszeit erleben, in deinem Namen. Amen.